Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller. Dieser Podcast wird unterstützt von der Autowelt Innsbruck, Denzel und Unterberger und dem Range Rover Evoque, dem SUV für starke Frauen mit Stil. Entdecke urbane Eleganz, die genauso vielseitig ist wie du.
Heute bin ich zu Gast bei Sabine Ludwig, Direktorin des Institutes für Diversität in der Medizin an der Med-Uni Innsbruck. Wir werden uns über Geschlechter- und diversitätssensible Medizin unterhalten, weil die Unterschiede eben einen großen Unterschied machen können. Liebe Frau Dr. Ludwig, können Sie sich kurz vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie und was treibt Sie an?
Erstmal ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Genau, ich bin hier seit 2023, September, die Direktorin des Instituts für Diversität in der Medizin, also Professorin für Diversität in der Medizin. Ich war zuvor sehr lange auch in der Charité in Berlin, auch mit dem Thema Geschlecht und Gesundheit, auch am Robert-Koch-Institut mit dem Frauengesundheitsbericht mit betraut, der dann 2020 auch veröffentlicht wurde. Und zuvor war ich sehr lange in China, also ich bin auch noch Sinologin, also spreche auch Chinesisch und war dort mit der Europäischen Kommission. Also sprich, ich habe damals auch nach Studienabschluss erstmal bei der Europäischen Kommission in Brüssel gearbeitet und da wurde ich dann praktisch in den diplomatischen Dienst nach Peking geschickt. Also man kann sich das so vorstellen, dass die Europäische Kommission hat so wie zum Beispiel die österreichische Botschaft und die deutsche Botschaft, also auch Botschaften weltweit. Das war dann sozusagen die Botschaft für die Europäische Kommission in Peking, nennt sich auch European Delegation of the European Commission to China and Mongolia. Mongolei war auch mit dabei und war da unter anderem für Bereiche oder Projekte im Entwicklungsbereich, also Development and Cooperation, Entwicklungszusammenarbeit zuständig. Das existiert es nicht mehr, weil China reich genug ist, also bekommt kein Geld mehr für Entwicklungszusammenarbeit. Wir hatten da rund 120 Projekte in ganz verschiedenen Bereichen, also es ging über Gesundheit, Wirtschaft, Bildung, Human Rights, Menschenrechte und genau, also das war sozusagen eine ganz spannende Zeit und da war dann auch sozusagen die erste SARS-Pandemie und da bin ich sozusagen auch in dem Bereich der öffentlichen Gesundheit mehr oder weniger auch zusammen mit der WHO dann auch mit reingekommen. Und genau, jetzt bin ich also wie gesagt hier und ich finde eben ganz wichtig, also dass wir verschiedene Subgruppen beziehungsweise eben diverse Gruppen der Bevölkerung adäquat halt gesundheitlich versorgen. Ich denke, das Ziel haben alle und wir haben aber eben nicht nur für Geschlecht, aber auch für andere Bereiche einfach auch zu wenige Daten, die wir versuchen hier im Institut zu füllen. Ob das jetzt für Menschen oder für Menschen mit Behinderung ist beispielsweise. Da haben wir extra jetzt ja eine Ringvorlesung jedes Wintersemester, um also auf dieses Thema hinzuweisen, dafür zu sensibilisieren. Aber beispielsweise insgesamt natürlich Daten zu Gesundheit von Frauen aller Geschlechteridentitäten und auch Personen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung.
Puh, Sie haben, also wenn man Ihre Expertise versucht zusammenzufassen, ist es ja wahnsinnig schwierig. Sie haben es gerade selber auch erwähnt. Sie sind Medizinwissenschaftlerin, haben deutsch-französischen Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften und Sinologie, haben eben, Sie haben es erwähnt, für die EU-Kommission gearbeitet, für die Vereinten Nationen auch an der Charité und am Robert-Koch-Institut. Ich kann gar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hier erheben, aber was mich interessiert, ist der rote Faden zwischen all diesen Stationen, der sie dann auch hier nach Innsbruck geführt hat.
Genau, also wie gesagt, mich haben ja andere Kulturen eigentlich auch schon immer interessiert und ich war ja schon sehr früh auch als Studentin dann in China, ist schon sehr lange her und genau, also im Endeffekt und habe mich dann halt auch in China besonders auch für die traditionelle chinesische Medizin interessiert, also das Thema Medizin und Kultur war eigentlich immer sehr eng mit dabei. Ich war dann auch eine Zeit lang, wie gesagt, da auch an der traditionellen chinesischen Universität und habe da auch mitstudiert auf Chinesisch mit den chinesischen Studierenden. Genau. Und dann sozusagen eben über die Europäische Kommission, was ja auch sehr globale und auch mit gesundheitspolitisch dann und entwicklungspolitisch sich dann sozusagen mit aufgestellt hat. Und wichtig ist, dass bei der Europäischen Kommission, bei unseren Entwicklungszusammenarbeitsprojekten gab es immer auch schon Gender Mainstreaming. Also sprich, wie können wir in die Projekte auch sozusagen Geschlechter- und Gender-Equality-Aspekte mit integrieren? Einmal in den Teams, die wir da aufstellen, oder wenn es bestimmte Projekte gab, haben wir da wirklich auch adäquat die Frauen mit beziehungsweise unterschiedliche Aspekte, ob das jetzt Geschlecht ist, aber auch weitere mit berücksichtigt. Genau. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, also ich hatte zum Beispiel meine ganze Schwangerschaft auch in China gehabt. Das heißt, ich wurde da komplett gesundheitlich versorgt und bin auch da direkt mit dem chinesischen Gesundheitssystem, auch mit der Kultur in Berührung natürlich gekommen. Da durfte man zum Beispiel in China, soll man vor allem nur warmes Wasser trinken, die ganze Schwangerschaft, auch nach der Geburt, möglichst viele Eier essen und Hühnersuppe und so weiter. Und das Kind durfte dann auch die ersten 100 Tage nach der Geburt zum Beispiel, sollte auch gar nicht in die Öffentlichkeit. Das ist da wirklich recht streng. Wenn man das trotzdem gemacht hatte, wurde man insbesondere von älteren chinesischen Frauen auch angesprochen. Genau, also kurz sozusagen die Frauengesundheit, reproduktive Gesundheit in Verbindung mit einem anderen Gesundheitssystem. Und dann war auf jeden Fall, denke ich, ein Schlüsselerlebnis diese Pandemie, die erste, beziehungsweise es war ja noch gar keine wirkliche Pandemie, als halt SARS auftrat, weil das hatte uns direkt betroffen. Ein Großteil von uns hat es nicht mehr geschafft auszureisen. Die waren wirklich dann eine Weile, sag ich mal, dort festgehalten. Yeah. Wir haben es zum Glück noch geschafft, aber das war wirklich sozusagen, ja, wie wichtig es ist, die Bevölkerungsgesundheit aufrechtzuhalten und was wirklich passieren kann bei so einer Pandemie. Wie gesagt, diese erste Pandemie, da war ja das Virus noch nicht so, beziehungsweise hat sie nicht so schnell verbreitet, war aber sozusagen tödlicher. Genau, und dann bin ich praktisch an die Charité und war dann auch im Masterstudiengang International Health. Da war natürlich Women's Health auch ein großes Thema. Und dann wurde ich praktisch betraut mit sozusagen, das hieß Berliner Chancengleichheitsprogramm. Und da war ich dann dafür zuständig, Gendermedizin und Geschlechteraspekte zusammen mit auch dem Institut für Geschlechterforschung an der Medizin. Da war dann Frau Professorin Regitz die Leitung, eben Geschlechteraspekte mit in das Curriculum zu integrieren. Da wurde ein Modellstudiengang Medizin entwickelt an der Charité. Da war ich dann in der Projektsteuerungsgruppe. Also sprich, war dann komplett auch in allen Modulplanungssitzungen mit dabei und musste halt dafür sorgen. Also habe auch andere Aufgaben gehabt, aber halt mitunter dafür zu sorgen, dass diese Aspekte mit ins Curriculum kommen.
Das sind viele, viele Wege, die Sie eigentlich dahin geführt haben. Ganz, ganz spannende.
Ja.
Sie haben an der Charité dann, wenn ich da richtig informiert bin, zum Thema Gendermedizin, medizinische Ausbildungsforschung, Frauengesundheit und Public Health promoviert. Wie wurde das dann zu ihrem Forschungs- und dem Inhalt ihrer Neugier sozusagen, dieses Thema durch ihre eigene Arbeit oder?
Definitiv durch die eigene Arbeit und natürlich auch durch die eigene Erfahrung selbst, die man halt als Frau und Mutter und einfach auch berufstätige Person einfach im Bereich Gender Equality erstmal, aber natürlich auch die reinen Gesundheitsthemen. Und es war schon sehr spannend. Also es war ein komplett neues Curriculum, was da entwickelt wurde, sodass man wirklich für jedes Modul überlegen konnte, gut, wo spielen da wirklich Geschlechteraspekte eine Rolle, wo muss es mit in die Lernziele mit rein. Genau, und und dann hatten wir auch sehr viele Studierende mit Kind. Das war dann auch unsere Aufgabe, gab es ein Familienbüro, das auch die mit zu unterstützen und so weiter.
Was haben Sie denn, wenn wir noch kurz nochmal nach China zurückspringen, haben Sie da auch wichtige Ansätze mitgenommen nach Europa, wo Sie gesagt haben, okay, das ist eigentlich, muss man bedenken oder das ist ganz schlimm, in die Richtung darf nicht gehen. Also so hat es da besondere Eindrücke gegeben, die Sie dann auch eingebaut haben in Ihre Arbeit?
Also was ganz wichtig war hinsichtlich Gleichstellung, ich meine, China ist ja ein sozialistisches Land, dass es da überhaupt kein Thema war, dass die Frauen recht schnell wieder zurück zur Arbeit gehen. Mhm. Da war es dann eher so, ich hatte es auch in der Antrittsvorlesung damals erwähnt, dass eigentlich sozusagen die Großmütter auf den Spielplätzen waren, bis die Kinder 3 waren. Mhm. Und das heißt, als Mutter mit einem kleineren Kind war da, also wie gesagt, kaum eine Mutter überhaupt vertreten. Das heißt, das wurde dann eher so, wann wurde man gefragt, warum man denn überhaupt nicht zur Arbeit geht? So sehr, das war es hier. Ja, umgekehrt dann zu hier. Also da können wir uns auf jeden Fall hinsichtlich dieser Aspekte, das war wirklich überhaupt kein Thema. Und definitiv auch hinsichtlich bestimmter, auch der Ernährung. Also in China wird Ernährung schon eher gleich, also für, ja, zur Verbesserung der Gesundheit, Aufrechterhaltung der Gesundheit gesehen. Also sprich, wenn die Menschen krank sind, gehen die eigentlich in der Regel erst zu einem Arzt oder Ärztin für chinesische Medizin. Mhm. Und dann gibt's halt die traditionelle Diagnose, dann gibt's halt irgendwie eine Pulsdiagnose oder Zunge und die Augen. Und dann wird aufgeschrieben, keine Ahnung, die ersten nächsten 2-3 Wochen jetzt irgendwie nur warme Nahrungsmittel essen. Da gibt's dann auch so eine Liste, was dazugehört. Also ich finde, das ist schon sehr wichtig. Also schon teilweise da auch einen anderen Zugang zur Gesundheit. Und was wirklich dort auch toll ist, dass dieses Parks auch früh am Morgen sind ja voller älterer Menschen, die ja alle Tai Chi machen oder Qigong. Und das heißt, die bleiben da echt doch recht fit. Und diese Einstellung insgesamt, also gerade zu Gesundheit, finde ich da echt schon beeindruckend. Mhm. Mhm.
Macht die TCM eigentlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, also in der Diagnostik und auch in der Behandlung? Ist das ein Thema?
Es ist ein Thema und das ist tatsächlich was, wo ich auch gerne mal ein bisschen noch näher was mehr noch machen würde. Also es ist auch ein Thema, genau. Also das habe ich mir auch mal noch vorgenommen, dass ich da mal ein bisschen tiefer gehen würde. Also wie gesagt, es ist traditionelle Medizin, es gibt teilweise Evidenzen, aber wie gesagt, es ist insgesamt auch die Einstellung zur Gesundheit ist tatsächlich, ja, finde ich in China schon recht, also habe ich viel gelernt.
Mhm. Ja. Sie haben dann wahrscheinlich auch mit den ganzen Eindrücken im Hintergrund 2018 die deutsche Sektion von Women in Global Health gegründet. Was war der Hintergrund für diesen Schritt?
Das begann so, dass eigentlich, also Professorin Kickbusch hatte das ja im Endeffekt angestoßen. Und zwar, dass Tedros damals von der Weltgesundheitsorganisation, Frau Kickbusch war ja selber in der Weltgesundheitsorganisation, gesagt hat, so, wir wollen eigentlich, oder sie sagen immer, wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen. Dann, wo sind die? Mhm. Dann gab es praktisch, wurde sozusagen angestoßen, dass eine Liste sozusagen entstanden ist und Frauen gegenseitig andere Frauen vorstellen konnten. Das war der erste Schritt. Und dann sozusagen hat dann Dr. Rupert Dutt aus Washington, hat dann sozusagen das Movement begonnen. Und dann haben wir gesagt, beziehungsweise auch mit Frau Professorin Kickbusch, die meine Mentorin war und ist. Mhm. In der Charité gab es ein Mentoring-Programm, in dem ich dann teilnehme. Durfte, dann war Frau Kickbusch meine Mentorin. Dann haben wir uns das erste Mal getroffen und dann hat sie gesagt, so als Projekt, wir können doch die erste Sektion Women in Global Health, also für Deutschland, gründen. Ja, gut, klar, warum nicht? Also das heißt, die Zielsetzung, Frauen in der globalen Gesundheit mehr Visibilität zu geben, das war ja auch die Zeit, wo man wirklich gesehen hat, globale Gesundheit ist wichtig, hat viel mehr auch Bedeutung insgesamt bekommen. Und dadurch auch mehr Frauen von vornherein in Führungspositionen in dem Bereich. Das heißt, auch auf Tagungen zu schauen, haben die Frauen genug, sagen wir mal, Raum, wird bei Plenumsdiskussionen Frauen dann die eingeladen und bei Vorträgen, also einfach diese Visibilität erhöhen und dann eben sozusagen dieses Netzwerk schaffen, in dem die Frauen sich gegenseitig halt auch unterstützen und austauschen können, so. Und dann wurde auch von einem Mentoring-Programm mit etabliert. Also insofern, ja, vorwiegend eben mit diesen Aspekten. Wir haben dann auch so ein Booklet mit den Frauen. Da kam ein Kurz-CV von jeder Frau, ein Bild und Kontaktdaten. Dieses Booklet wurde auch an verschiedene arbeitgebende Personen in dem Bereich globale Gesundheit auch weitergeleitet und auch ein bisschen Advocacy-Arbeit. Genau, also das ist sozusagen die Zielsetzung. Das war dann sozusagen die Gründung des deutschen Chapter.
Ja.
Aber dann folgte gleich Norwegen, Schweden, Finnland.
Das war dann jetzt eine europäische Pandemie,
genau,
sozusagen.
Ja, genau. Nacheinander. Mhm. Und jetzt gibt's ja auch seit September 23 den österreichischen, also das österreichische Women in Global Health. Und mittlerweile sind wirklich weltweit rund 54 Chapter, also Länder mit involviert.
Mhm.
Und es ist wirklich, während der Pandemie war das wirklich toll. Man hat sich dann immer so alle 4 Wochen in so Townhall-Meetings getroffen. Und es war einfach eben Frauen von so vielen verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Berufen im Gesundheitsbereich, aber Global Health sehr breit auch von der Politik, Privatwirtschaft, wirklich auch zu hören, wo haben Sie die Probleme? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Also das fand ich eine tolle Sache.
Mhm.
Also insgesamt ist es ein wirklich sehr wertvolles Movement und ein tolles Netzwerk. Ja, ja. Also da wirklich und halt ganz international und halt auch, wie gesagt, afrikanische Chapter, Asien, Lateinamerika.
Super,
ja. Wir hatten auch in Nairobi, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, so ein Peer-to-Peer-Meeting, wo dann wirklich immer die Chapter-Leads vertreten waren. Das war wirklich toll. Also es waren dann halt wirklich echt Frauen alle von vielen, vielen Ländern vertreten, die halt sich in ihrem Kontext für Gleichstellung und halt Geschlechtersensibilität einsetzen.
Mhm. Und da nehmen sich dann die Frauen alles mit und schauen das in ihren Berufen oder vor Ort in ihrem Staat, in ihrem Land, in ihrer Region dann auch einzubringen und versuchen,
absolut,
die guten Dinge sich abzuschauen und umzusetzen, oder?
Genau.
Ist es so der...
Genau, es ist ja ehrenamtlich bisher, also in den meisten. Und genau, das ist es. Also, dass man erstmal insgesamt sozusagen, also Women in Global Health hat auch mit der WHO sozusagen Memorandum of Understanding, also insofern schon auch etabliert. Und genau, man hat halt sozusagen, bespricht bestimmte Dinge. Jeder hat in seinem Land einen anderen Kontext. Klar, die sozusagen Schweden und Norwegen sind schon weiter als wir. Afrikanische Staaten teilweise auch weiter als wir. Da, genau, Best Practice Beispiels Austausch. Und die Netzwerke unter uns Frauen sind wirklich wichtig, weil man weiß zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine Stelle, man schickt sich auch gegenseitig Stellenangebote, das heißt auch Unterstützung für bestimmte Positionen, Informationen weitergeben und so weiter.
Weil das ist ja eigentlich irgendeine komische Geschichte, dass diese Netzwerke, diese Frauennetzwerke gar nicht so leicht funktionieren, offenkundig. Also oder man hat immer so das Gefühl, sie tun sich schwerer als die Männernetzwerke, die klassischen, so zu funktionieren. Und das ist dann ein gutes Beispiel, dass es funktionieren kann.
Auf alle Fälle. Es ist halt so, es ist schon richtig, dass die Männer insofern da ein bisschen versierter sind oder es eben schon länger haben, weil man sich da in der Regel früher immer abends getroffen hat und dann haben wir eben wieder diesen Vereinbarkeitsaspekt, dass die Frauen dann doch eher lieber heimgehen, sich um die Kinder kümmern und so weiter. Und das ist jetzt halt eben, das lief ja vorwiegend auch online, weil das ja die ganzen Länder vertreten sind. Und also insofern, und es zeigt ja wirklich, also wie gesagt, wenn in den Chaptern der Regel sind 300 bis 400 Frauen pro Land vertreten, das ist schon ein Riesen. Also und es vergehen ja die Jahre und mit den Jahren, das ist halt auch interessant, sind halt viele Frauen dann auch in bestimmten Führungspositionen und können sich dann auch gegenseitig unterstützen und dann auch wieder die Jüngeren. Also insofern.
Mhm. Super Beispiel.
Wir holen nach. Also es gibt mehr und mehr Frauennetzwerke.
Weil Frauen sind in der internationalen Gesundheitsbranche fast schon eigentlich auffallend dreist unterrepräsentiert. Nur knapp ein Viertel der Führungspositionen sind mit Frauen besetzt, obwohl 75% des weltweit tätigen Gesundheitspersonals weiblich ist. Befeuern Relationen wie diese Ihre Arbeit?
Ja, klar. Also ich meine, wir haben ja unseren sozusagen Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Da haben wir SDG 5, Gender Equality, aber natürlich auch SDG 3, ne, gute Gesundheit und Wohlbefinden. Und wir haben uns ja alle committed bis 2030. Jetzt haben wir schon 2025, diese Ziele zu erreichen. Und ich meine, wie gesagt, erstmal die Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Wir haben so viele sehr qualifizierte Frauen und wir haben vor allem in der Pandemie auch gesehen, die Perspektive der Frauen und auch anderer Gruppen muss einfach mit an den Tisch. Das ist ja gar nicht, dass das irgendwie jetzt böswillig vergessen wird, bestimmte Perspektiven, dass die Männer da vielleicht das nicht dran denken. Es ist einfach eine andere Lebenswelt. Also, und deshalb ist es so wichtig, dass die Frauen einfach mit dem Tisch sitzen. Es war doch kürzlich die auch Enquete-Gleichstellung hier in Tirol im Landhaus. Und da wurde auch nochmal drauf hingewiesen, fand ich auch interessant, auch in den Gemeinderäten zum Beispiel, in kleineren Dörfern in Tirol, teilweise keine Frau, das ist ja wenige Frauen. Ja. Und es fängt ja schon da an. Also ja, so, also es geht ja nicht irgendwie drum, jetzt den Männern, also es geht ja wirklich nur drum, die Perspektiven von allen adäquat mit einzubinden. Und wir sehen eben, dass wenn eine Frau am Tisch sitzt, dass dann eher ein Projekt zur Frauengesundheit vielleicht realisiert wird, als wenn nur Männer am Tisch sitzen. Weil ist halt einfach nicht ihre Lebenswelt.
Ja.
Ist ja gar nicht bös gemeint. Also, und es ist sozusagen, also daher finde ich das weiterhin wichtig, sich dafür einzusetzen. Mhm. Weil es sind immerhin die Hälfte der Bevölkerung auf diesem Planeten.
Gibt es auch Momente, wo diese Relationen Sie ärgern? Oder ist das keine
doch schon, Kategorie? Also ja, doch schon halt, vor allem wenn dann irgendwie, also wie gesagt, wir profitieren ja alle davon, die ganze Weltwirtschaft, wenn wir halt, die Frauen machen ja sehr viel unbezahlte Arbeit, dann sind wir bei der Care-Economy, unbezahlte, aber auch bezahlte Pflege und es führt ja dazu, dass dann halt, also viele Frauen sind in der Pflege, jetzt bleibe ich mal bei der Bezahlten, die dann vielleicht auch Teilzeit arbeiten. Das heißt, Frauen, es gibt immer noch den Gender Pay Gap. Mhm. Österreich, Deutschland, Schweiz ist wirklich sehr hoch in Europa, eine der höchsten. Das resultiert in einem Pension Gap und wir haben diesen Gender Care Gap. Also und wir sehen also, dass weiterhin Frauen sozusagen eben zwar länger leben, aber nicht in so guter Gesundheit. Mhm. Da stellt sich dann echt die Frage, wieso ist das so? Und es ist schon auch ein strukturelles Problem. Ich meine, wir reden schon wie viele Jahrzehnte über bessere Kinderbetreuung. Man muss wirklich sagen, also zum Beispiel in Ostdeutschland war das ja auch nie so ein Thema wie in Westdeutschland zum Beispiel. Ja. Also es sind wirklich eigentlich strukturelle Dinge. Und also daher... Ja, also ich finde, da kann man und muss noch einiges getan werden. Und da ist auch wichtig, jungen Männer, denke ich, mit ins Boot zu holen. Ja. Mhm.
Sind es auch, also nicht nur strukturelle, oder strukturelle Bedingungen wahrscheinlich dann auch so das Denken, grundsätzliche Denken. Also es muss erst passieren, damit das Denken ankommt, oder ist es umgekehrt? Also es muss es erst im Kopf passieren, den Gap zu schließen sozusagen.
Im Grunde, also erstmal muss die Sensibilisierung da sein und dann natürlich braucht man die Unterstützung der Zivilgesellschaft. Das muss natürlich schon das Bewusstsein da sein, aber man braucht natürlich auch die Politik. Die Politik, die dann sagt, so jetzt gibt's Kinderbetreuungszeiten bis, 17, 18 Uhr oder je nachdem. Ja. Es steht jetzt einem freigestellt, wenn man mal zwei Tage in der Woche länger arbeitet und dann kann das Kind länger brauchen bleiben und vielleicht andere Tage geht man dann mal früher heim oder sowas. Mhm. Also es ist schon beidseitig. Ich denke, wenn es wirklich die Strukturen so sind, dann ist es irgendwann so. In Schweden und Norwegen, die Kolleginnen sagen immer oder auch die Kollegen, wenn die um 15 Uhr dann gehen, ist selbstverständlich, die stehen dann einfach auf und gehen, holen eben die Kinder ab. Die sagen es nicht, oh Entschuldigung, ich muss gehen, ich muss mein Kind abholen. So. Mhm. Das ist da schon komplett etabliert, da fragt überhaupt niemand. Also, wie gesagt, ja, es geht so Hand in Hand, denke ich.
Mhm. Dass man weiß, wo man hin will.
Ja, ja. Also.
Sie haben es gerade auch erwähnt, müssen Veränderungen in eine positive, weibliche und diverse Richtung eigentlich zwingend politisch gedacht werden, in dem Sinn, dass politische EntscheidungsträgerInnen die entsprechenden Rahmen setzen und ermöglichen müssen?
Ja, sehe ich schon so. Also wie gesagt, ich fand jetzt diese Enquete-Gleichstellung wirklich sehr gut. Also es gibt ja den aktuellen Tiroler Gleichstellungsbericht, also gerne mal auch reinschauen, wo auch nochmal dargestellt wird, wie viel Frauen, es gibt ja eine Zeitverwendungsstudie, wie viel Zeit man für welche Tätigkeiten verwendet. Da ist bei den Frauen sehr viel mehr auch Haushalt, Kinderbetreuung und so weiter mit dabei. Also insofern hinsichtlich, wie gesagt, dieser ganzen Themen, es liegen ja so Indikatoren vor. Also das heißt, man sieht, wie sie sich entwickeln durch die Gleichstellungsberichte und klar muss man da danach steuern. Es gibt auch, das fand ich auch sehr gut, also es gibt schon auch einen Maßnahmenkatalog in der Tiroler Landesregierung. Nur was gemacht werden muss, um eben bestimmte Ziele dann auch zu verfolgen. So. Klar kann man sagen, das ist eigentlich schon Jahrzehnte Thema. Trotzdem muss man immer dranbleiben, weil auch jetzt, wenn wir so weitermachen, brauchen wir 300 Jahre, ja. bis wir dann Gender Equality erreicht haben. Es ist, wie gesagt, schon so, dass, also die Frauen selber müssen dafür einstehen, aber auch natürlich die Männer müssen dahinter stehen. Mhm. Und insgesamt, es bringt dann nachher für alle was.
Ja. Mhm. Sie haben in einer 2024 veröffentlichten Publikation des Landes Tirol festgestellt, dass Frauen häufig nach wie vor als atypisch gelten, obwohl sie eben die Hälfte der Bevölkerung stellen. Das klingt irgendwie arg ernüchternd. An was haben Sie da konkret gedacht, als Sie das so bezeichnet haben?
Genau, es ist halt häufig noch so, dass bestimmte Symptome oder Erkrankungen, ist einfach auch noch halt vorwiegend sozusagen, da wird halt berichtet, diese und diese Symptome, zum Beispiel jetzt gerade das Beispiel Herzinfarkt, sind halt typisch, also halt sozusagen Schmerz im linken Arm, typisch, und aber bei Frauen ist es ein bisschen anders und ist dann atypisch. Also sozusagen, die Medizin war ja wirklich über diese ganze Zeit hinweg vorwiegend einfach männlich orientiert. Das ist einfach so. Männer wurden vorwiegend auch in die Studien mit eingeschlossen, aus unterschiedlichen Gründen. Und deshalb ist es so, dass eben bei, wie gesagt, viele Erkrankungssymptomatiken eben auf den Mann, sage ich mal, ausgerichtet sind, binär. Und deshalb wird auch häufig, sieht man in auf Folien sieht man noch teilweise im Lehrbuch. Also es wird halt als atypisch dann, weil es halt nicht diesem Bild entspricht. Also genau. Und da versucht man wegzukommen im Endeffekt, indem man ja in den Studien auch sozusagen adäquat Frauen, Männer, andere diverse Gruppen mit einbindet, um halt wirklich zu sehen, ne, was sind denn die Konsequenzen, die Therapiemöglichkeiten, um alle adäquat zu versorgen.
Ja. Das geht schleppend langsam voran, hat man so das Gefühl. Also wenn man so die Entwicklung betrachtet, auch dass es eben dann auch in den Strukturen Fuß fasst, dass Frauen eben keine, also dass das nicht atypisch zu betrachten ist, die Hälfte der Bevölkerung. Was fordern Sie in dem Zusammenhang, damit da einfach mehr Gas auch gegeben wird in diese Richtung?
Was interessant ist, wir hatten im Dezember eine zu sozusagen Grundlagen, Geschlechteraspekt in der Grundlagenforschung. Und da war ein Kollege aus Amerika da, und da haben also verschiedene, es war an der Uni Heidelberg, haben verschiedene, also junge Forscherinnen und Forscher vorgestellt. Und in Amerika, also wie gesagt, dann ging es halt auch darum, gut in den Studiendesigns, ne, adäquat Frauen, Männer mit einbeziehen. Und dass das halt von der European Medicines Agency empfohlen wird, aber noch nicht verpflichtend, dann konnte er das gar nachvollziehen. Er hat gemeint, in den USA ist es beispielsweise, es muss ja schon so. Und es ist ja auch mehr und mehr, wenn Forschungseinträge eingereicht werden, dass man wirklich begründen muss. Ne? Also warum habe ich jetzt, keine Ahnung, nur 2 Frauen und 100 Männer oder umgekehrt, es ist ja auch umgekehrt. Also es muss begründet werden. Also ich denke, einfach vielleicht diese Regeln nochmal festzurren und halt einfach das auch mit festlegen. Und klar, für die Pharmaindustrie, die sind ja auch mehr und mehr interessiert. Und wir haben ja auch verschiedene Podcasts auch gehabt. Also da ist schon eine Sensibilität da. Also insofern denke ich regulatorisch definitiv. Und auch noch mehr die Sensibilisierung der Bevölkerung. Das versuchen wir auch durch die Ringvorlesung irgendwie mit zu erreichen, sodass vielleicht die Frauen selbst auch sagen, wenn sie vielleicht zum Arzt oder zur Ärztin gehen, ist das vielleicht die richtige Dosis für mich, oder so, dass man selbst auch darauf hinweist, also sozusagen Sensibilisierung der Bevölkerung, der Pharma, aber auch der Studierenden der Gesundheitsberufe. Und hier jetzt auch durch Frau Professorin Hochleiner wurde ja schon sehr viel auch im Curriculum integriert. An der Charité haben wir es ja auch systematisch mit integriert, sodass da wirklich auch die Studierenden im Grunde dafür sensibilisiert werden. Ja. Und einfach drüber nachdenken, gut, wenn ich jetzt Patient, Patientin vor mir habe, habe ich vielleicht irgendwie Geschlechterbias in meiner Entscheidung, und sich einfach selber zu reflektieren. Oder genau, wie erfrage ich die Geschlechteridentität der Person, spreche ich die Person korrekt an? Also das sind einfach Dinge, die auch geübt werden müssen.
Aber es muss auch von der Bevölkerung kommen. Also eben, Sie haben vorhin die Ringvorlesungen angesprochen. Das ist ja schon, also so Es ist zwar traurig, dass man quasi einen Guerillakrieg führen muss mit Wissen und auch mit der Forderung aus dem Wissen heraus oder aus den Fragen heraus, aber es ist dann schon wichtig, dass das breit wahrgenommen, breit sensibilisiert wird und dann auch der Druck quasi von unten passiert.
Absolut, also die Zivilgesellschaft ist ganz wichtig und da ist ja schon viel mehr Interesse da jetzt und auch einiges Wissen, als jetzt wird ja auch viel medial aufgegriffen, dieses Thema, weil, und es gibt ja auch jetzt dieses World Economic Forum Davos, ja, die haben ja auch sozusagen ganz groß darauf hingewiesen und auf den Gender Health Gap der Frauen und da fragt man sich natürlich jetzt als Frau dann schon, wie kann das denn sein, dass ich länger lebe als jetzt ein Mann, aber davon in schlechterer Gesundheit. Also es geht ja auch da, ne, also es liegt ja auf der Hand, man sieht es ja. Und es geht jetzt nicht nur rein um jetzt die Gender Equality Themen, also es geht wirklich, es geht um die Gesundheitsversorgung, schätze ich.
Was hat Sie denn an der Professur in Innsbruck gereizt?
Genau, also ich habe ja sozusagen, wie gesagt, ich war ja dafür zuständig, Charité, Gendermedizin oder Aspekte von Geschlecht mit zu integrieren. Und das haben wir nach den ersten paar Semestern haben wir gesagt, nun gut, wir müssen schon breiter denken, nicht nur Geschlecht, sondern auch weitere Aspekte von Diversität auch ins Curriculum mit einzubringen. Und das Interessante war, sobald dann der Begriff Diversität fiel in diesen Modulplanungssitzungen, hatte man auch viel mehr der Kollegen, Kollegen dann im Boot. Weil das irgendwie, also so genau. Nee, kurzum. Und ich hatte ja dann eine Professur erst in der Hochschule für Gesundheit in Bochum für Gesundheitswissenschaften, Public Health. Und da unterrichtet man ja sehr viel, hat man sehr viel Lehre. Da habe ich natürlich auch einen Teil Geschlecht und Gesundheit mit und Diversität mit reingebracht, war aber auch ganz viele andere Themen. Und an der Katholischen Hochschule dann in Mainz, also in Deutschland, war es dann nochmal breiter. Da ging es dann um die also transdisziplinäre Gesundheitsversorgung praktisch wirklich über die verschiedenen, ja auch praktisch verschiedene Sektoren hinweg. Und da spielt natürlich Geschlechtsdiversität auch eine Rolle. Und dann klar, jetzt so ein Ruf an die Medizinische Universität Innsbruck. Also wie gesagt, ich war ja schon immer viel in Österreich, auch jetzt zum Skifahren schon früher oder auch. Und jetzt, wie gesagt, ich komme ja aus Baden-Württemberg. Insofern ist es ja auch nicht kulturell.
Nicht so weit weg.
Glaube nicht so weit her. Und wie gesagt, die Medizinische Universität hat ja auch, also jetzt hier in Innsbruck, hat ja auch einen sehr guten Ruf. Und insofern, ja, habe ich das dann auch gleich zugesagt.
Wie wichtig ist es eigentlich, dass Ihr Institut Diversität im Namen trägt?
Ganz wichtig, genau. genau, also um halt wirklich darauf hinzuweisen, dass in der Medizin eben diese unterschiedlichen Kategorien mitgedacht werden. Klar kann man sagen, man hat oder jetzt die Patientin, den Patienten vor einem sitzen, dann betrachte ich diese Person schon individuell, richtig? Aber trotzdem sozusagen auch diese breitere Perspektive, auch auf Bevölkerungsebene, was brauchen jetzt Frauen, vielleicht ältere Frauen. Was brauchen Personen mit unterschiedlicher sexueller, also die ganze sexuelle Vielfalt mit vertreten? Was brauchen Frauen oder Menschen mit Behinderung? Einfach um wirklich ja dafür zu sensibilisieren, finde ich das ganz wichtig. Und da natürlich einen großen Dank auch an den Rektor hier der Universität, dass überhaupt diese Professur so eingerichtet wurde. Also wir haben ja dafür auch, oder die Universität hat dafür ja auch den Diversitas-Preis gewonnen. Also dass sich die Universität sozusagen dafür ja einsetzt für diese Themen. Das ist natürlich auch ein Auftrag, der damit verbunden ist. Es ist ja offiziell auch der Auftrag der Universität, sozusagen die Bevölkerung mit aufzuklären, gesellschaftlich. Dafür gehören natürlich diese Themen auch ganz wichtig mit dazu, vor allem in den momentanen Situationen. Und genau, also insofern ja, ganz wichtig, ich denke auch ein Zeichen nach außen. Und es gibt jetzt, wie gesagt, es gibt ja noch Frau Kautzke-Villa auch in Wien. Wir haben uns jetzt aber noch gar nicht getroffen. Und jetzt in Deutschland gibt es ja auch versucht, mehr und mehr solche Professuren auch zu integrieren. Es ist vorwiegend halt noch Geschlechtermedizin. Und Ich denke auch weltweit. Wir haben ja auch, ich bin häufig, das sind dann die AMI-Tagungen, also for Medical or Health Professions Education. Da hat man ja dann schon Kontakt auch zu Kolleginnen aus Asien. Taiwan machen auch sehr viel. Die Thailänderinnen sind auch recht aktiv. Also auch im mediterranen Bereich. Also ich denke, international ist da schon recht viel. Und jetzt Österreich und Deutschland steht da eigentlich schon recht ganz gut da. Also wir wissen, die Pionierinnen, wie gesagt, Frau Professorin Regitz, auch Frau Hochleitner, dann sehr lange Frau Petra Verdonk, die ja in den Niederlanden auch sehr viel gemacht hat, und natürlich USA, Frau Legato und so weiter. Genau, also insofern ist da schon einiges, und auch jetzt im Rahmen von unseren Women in Global Health Netzwerken ist natürlich auch das Interesse für dieses Thema da, ja. Also genau, daher.
Ist es wichtig, dass, genau. dass das drin ist. Weil in Ihrem Institut laufen ja zahlreiche Fäden aus allen Medizin- und Forschungsbereichen zusammen. Welche Baustellen sind aktuell die wichtigsten beziehungsweise akutesten, die Sie behandeln oder bebauen oder bearbeiten, sagen wir so?
Genau. Nee, also wir versuchen vorwiegend auch als hinsichtlich Präventionsmaßnahmen, weil wir sehen ja, dass Personen weiterhin eigentlich Präventions- und Vorsorgemaßnahmen zu wenig in Anspruch nehmen, ob das jetzt Frauen, Männer oder andere Bevölkerungsgruppen sind. Was sind die Barrieren? Da habe ich jetzt gerade eine Diplomantin auch, die damals eine Studie in den allgemeinmedizinischen Ordinationen hier in Innsbruck statt erstmal, wo man einen Fragebogen entwickelt, da wird es eben gefragt, warum waren sie in der Vorsorge und warum vielleicht nicht? Was waren die Gründe dafür? Also, dass man das wirklich nochmal systematisch erhebt und guckt, wo kann man da nachsteuern? Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Dann natürlich die Gesundheit von Frauen mit Migrationshintergrund. Natürlich nicht nur Frauen, aber dass man sozusagen das auch, da gibt es auch noch nicht adäquat Daten dafür. Also, das ist ein wichtiger Aspekt. Und dann natürlich die Personen auch mit Behinderung, vor allem auch Frauen mit Behinderung, dass man versucht, auch diese Datenlücke zu schließen. Und es gibt ja als die Frauengesundheitsstrategie, jetzt auch der Tiroler Landesregierung hat ja auch ein paar Lücken mit aufgedeckt. Also sozusagen, das sind jetzt so die Bereiche, wo ich eigentlich sagen würde, da müssen wir schon ein bisschen weitergehen. Und dann natürlich global betrachtet verschiedene Aspekte auch im Bereich der globalen Gesundheit. Also sprich, dass man wirklich auch guckt, wo sind jetzt vor allem, ich würde es vielleicht auf Europa, die Barrieren für Frauen in Führungspositionen, wie können wir das analysieren? Genau, also wie, und halt, wo wir jetzt gerade die Ringvorlesung haben, auch das Thema Care Economy spielt natürlich auch mit rein.
Ja.
Halt wirklich drauf zu zeigen, wie viel, ja, wie groß der Anteil ist eben von nicht bezahlter Sorgearbeit von Frauen, was hat es für Auswirkungen, und wirklich, wo können die Frauen selbst auch sagen, so Moment, ich will noch was einfordern.
Wenn man es jetzt eben, muss es ja jetzt in dem Fall mit der Forschung mit Männern oder an Männern vergleichen, wo die Datenlage ja sensationell ist in ganz vielen Bereichen. Bei den Frauen eben, Sie haben es erwähnt, gilt es noch ganz, ganz viele Lücken diesbezüglich zu füllen. Muss man diesen langen Weg gehen, der in der männerspezifischen Forschung gegangen worden ist, beziehungsweise in der Forschung, die eben keinen Unterschied gemacht hat? Oder gibt es da Abkürzungen? Oder kann man auch diese internationalen Beziehungen und Verflechtungen quasi auch nutzen, um diese Lücken leichter zu schließen?
Kann man auf jeden Fall sicher nutzen. Also wir müssen nur gucken, was hat die Covid-Pandemie gezeigt? Die hat gezeigt, plötzlich in wirklich kurzer Zeit konnte plötzlich ein Impfstoff entwickelt werden. In wirklich kurzer Zeit. Im Grunde geht es alles halt auch um Investitionen, um Geld und wo möchte ich mein Geld halt investieren. Wir hatten einen ganz interessanten Panel im European Health Forum Gastein. Da auch ganz herzlichen Dank an Frau Dolly K. Gottlieb, die ja Women in Global Health mitgegründet hat für Österreich, von der Kerngruppe. Also da war ja auch die Peggy McGuire vom sozusagen Women's Health Institute, vom European Women's Institute for Health, so rum, Dublin da. Also, dass man wirklich halt auch drauf sozusagen auf dieser Ebene versucht, politisch da halt einiges auch zu bewegen und mit anzustoßen. Genau, und da halt drauf hinzuweisen, eben auf diese verschiedenen Aspekte auch von uns. Genau, und um das, und Wie gesagt, um das wirklich zu beschleunigen, ja, das halt, das sind ja auch viele Vertreter der von Public Health und der Gesundheitspolitik mit vorhanden. Mhm. Im Grunde muss es da halt immer wieder mit thematisiert werden. Mhm. Und jetzt zum Beispiel im Robert-Koch-Institut, das ist ein Frauengesundheitsbericht, da wurde ja schon auch darauf geachtet, dass diversitätssensibel berichtet wird.
Ja.
Und das ist ja, und da wurde dann seit 2019, gibt es ja diese zwei Fragen, die da integriert sind nach dem biologischen und soziokulturellen Geschlecht. Mhm. Und ist dann schon ein Schritt, wenn also eine sozusagen eine Institution wie das Robert-Koch-Institut sagt, diese beiden Fragen werden jetzt integriert, weil dann, auch wenn es erstmal kleine Populationen sind, bekommt man doch da Daten zu diesen Gruppen.
Yeah, yeah.
Und das sind wichtige Schritte, die also in Kanada macht es schon viel länger zum Beispiel. Also das sind wichtige Schritte, die da auch gegangen werden müssen. Und dass halt wirklich auch Fördergelder spezifisch für dieses Thema auch ausgeschrieben werden. Und dass man halt wirklich, und wir hatten, was ich noch sagen wollte, also gerade in dem Panel ging es dann halt auch um sozusagen Femtech, Female Technologies, ja. Das kann ja auch eine große Lücke füllen. Da wird momentan auch noch recht wenig investiert. Eigentlich ist die ganze Investition in die Frauengesundheit ist eigentlich ein Riesenfeld, wo man eigentlich auch Profit, also ne, wo man wirklich investieren kann. Also daher, es gibt ja auch einige Firmen, die jetzt schon auch viel zu Frauengesundheit machen, jetzt zum Beispiel Gideon oder so. Genau, also ich denke, so in die Richtung.
Geht es schon dahin.
Genau.
Haben Sie sich, Sie haben vorhin erwähnt, dass Österreich eben vor dem Hintergrund Alexandra Kautz-Gewiller, Margarete Hochleitner und Deutschland natürlich, dass die gar nicht so schlecht dastehen, was geschlechterspezifische und diverse Medizin betrifft. Können Sie es vergleichen? Können Sie quasi einen internationalen Vergleich anstellen? Weil Sie haben ja den globalen Einblick. Wo steht Tirol, wo steht Österreich im internationalen Vergleich?
Also genau, wenn man es wirklich systematisch machen wollte, müsste man beispielsweise jetzt halt über diese ganzen Länder mal nochmal so ein Fragebogeninterview machen und wirklich fragen, wie viel Wissen ist da, wie viel im Curriculum da ist. Aber wie schon erwähnt, also gerade Österreich oder auch Deutschland jetzt auf den internationalen Tagungen sind immer sehr gut vertreten und jetzt auch durch das Institut hier und durch die verschiedenen Professuren jetzt in dem Bereich ist ja doch schon einiges, was da an Projekten dann auch ist. Und jetzt, um das wirklich exakt, wie gesagt, zu vergleichen, also ich kann es jetzt zum Beispiel von diesen Amy-Tagungen sehen. Also wir haben von Anfang an schon sehr viel gemacht. Also diese systematische Integration jetzt in das Charité ins Curriculum, da waren wir schon eigentlich, also würde ich mal sagen, ziemlich weit voran im Vergleich auch zu anderen. Jetzt müssen wir einfach drauf achten, dass es halt auch so bleibt. Ja.
Ja.
Also insofern, dass man für die Themen weiter einsteht.
Haben Sie das Gefühl, weil Sie sind ja doch jetzt gerade sehr, sehr viele rechtskonservative Regierungen an der Macht, gefährdet das die Fortschritte, gefährdet das auch die Dynamik in dem Bereich?
Also definitiv, wir haben uns ja als Wissenschaftlerin da auch jetzt schon zusammengeschlossen. Problematik ist halt, wie gesagt, wenn Gelder dann halt, Forschungsgelder gestrichen werden, das ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Und dass halt dann auch die ja Zivilbevölkerung, Zivilgesellschaft dann durch bestimmte Strömungen nicht mehr so hinter diesen Themen steht. Da muss man schon vorsichtig sein. Und da ist es halt wichtig, dass die Frauen, die in dem Bereich arbeiten, sich vernetzen. Aber das machen wir jetzt eigentlich schon und versuchen das so zu realisieren.
Sie haben es vorhin erwähnt, im Dezember 2024 wurde der Medizinuniversität Innsbruck, wurde sie mit dem Diversitas-Preis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ausgezeichnet. Eine schöne Bestätigung, oder verstehen Sie den Preis vielmehr als Auftrag?
Beides. Also natürlich ist es eine tolle Bestätigung überhaupt erstmal, wie gesagt, dass die Medizinische Universität Innsbruck das hier überhaupt eingesetzt hat als Institut mit Stellen versehen. Ja, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich ist es damit auch ein Auftrag, einmal im Rahmen der Medizinischen Universität diese Themen voranzubringen. In der Stadt Innsbruck, aber natürlich auch im Land Tirol und vielleicht auch noch österreichweit in Kooperation mit den anderen beteiligten Parteien. Also definitiv ist es jetzt genau sozusagen schon mit auch einer Pflicht verbunden, sehe ich auch. Und deshalb, wenn jetzt Interviewanfragen kommen, nehme ich die in der Regel natürlich auch an, um diese Themen auch weiter voranzubringen.
Ja.
Und genau, also doch definitiv ein Auftrag. Und natürlich mit dem Auftrag verbunden, eben die Gesellschaft mit aufzuklären, hier in der Med-Uni, aber auch die Studierenden damit ins Boot zu holen.
Haben Sie sich ein konkretes Ziel gesetzt, wenn man jetzt sagt, okay, die nächsten 5 Jahre oder keine Ahnung, haben Sie irgendein konkretes Ziel, das Sie wahnsinnig gern erreichen würden oder sich auch wünschen?
Auf jeden Fall, dass wir uns von den momentanen politischen Strömungen nicht unterkriegen lassen. Das ist ganz wichtig. Also, dass wir da nicht irgendwie, dass wir da wirklich einstehen dafür. Ich finde, das ist also ganz wichtig. Und auch die jungen Frauen immer zu ermutigen, für ihre Rechte auch einzustehen. Also, das ist ganz wichtig. Und jetzt in 5 Jahren, genau, also wie gesagt, diese Themen weiter voranzubringen und halt wirklich Daten zu sammeln zu diesen verschiedenen Aspekten, die ich genannt habe. Und dann kann man natürlich, das muss man gucken, wirklich, was sind jetzt die Outcomes wirklich besser, die gesundheitlichen Outcomes von bestimmten Personengruppen nach bestimmten vielleicht Maßnahmen, die umgesetzt worden sind. Und sonst natürlich hier das Institut weiter vergrößern, auch mit verschiedenen, dass verschiedene Kategorien von Diversität hier auch abgebildet werden. Und uns halt auch in der Universität oder gut zu verankern, solange bin ich ja noch gar nicht da, und auch die Kollegen, Kolleginnen besser auch kennenzulernen und gemeinsame Projekte halt auch anzustoßen. Aber da bin ich auch dankbar. Viele sprechen einen auch schon an und nehmen einen da auch mit in bestimmte Projekte mit auf. Also genauso gemeinsam auch größere Projekte würde ich da auch mit an, ja, zielen sozusagen.
Also schönes Vorhaben oder schöne Vorhaben, muss man schon im Plural sprechen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss, ja, tschüss.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller, Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.